Wegweiser, evangelisch in Sülz und Klettenberg. Die Kirchenzeitschrift der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Klettenberg. Ausgabe Februar-März 2025. Frauen in der Bibel. Editorial von Ralf Stephan, Redaktionsmitglied. Frauen in der Bibel. Warum ein Wegweiser über Frauen in der Bibel? Mit dem heutigen Verständnis möchte man annehmen, dass Frauen in der Bibel so selbstverständlich sind wie Männer. Beginnt doch die Geschichte mit Adam und Eva, der Mutter aller Lebenden. Danach allerdings startet der Siegeszug der Männer, die das Volk Israels aus der ägyptischen Sklaverei führen. Frauen sind zwar stets anwesend, bleiben aber oft namenlos. Im Alten Testament sind sie meist dienend und hilfreich, zwar mit Einfluss, aber nicht gestaltend. Ausnahmen sind etwa Sarah, Deborah, Esther und Hulda. Aber auch Schifra und Pua gehören hierher, die sich dem Befehl des Pharao zur Tötung neugeborener israelitischen Jungen widersetzen. Im Neuen Testament verändern sich die Rolle und die Bedeutung der Frau maßgeblich durch das Verhalten und die Lehren von Jesus. Die Evangelien berichten von Begegnungen mit Frauen, in denen Jesus entgegen damals herrschender Konventionen handelt. Er spricht offen mit Frauen und ermöglicht ihnen, seine Lehren zu hören und zu lernen. Und nach seiner Tötung sind bezeichnenderweise Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung. Weil die biblische Literatur im Wesentlichen von Männern verfasst und überliefert wurde, stehen Frauen nur selten im Mittelpunkt. Das mag auch damit zusammenhängen, dass sie nennenswerte eigene Rechte erst mit der Geburt eines Kindes erlangen oder mit dem Tod ihres Mannes. In den letzten Jahrzehnten allerdings hat die christliche Welt die Frauen in der Bibel neu entdeckt und ihnen ein Gesicht gegeben. Hierzu einen kleinen Beitrag zu leisten, ist noch stets aktuell. Andacht von Vikarin Lisa Kluge. Komplizinnen des Lebens. Die biblischen Erzählungen sind dicht gefüllt mit Geschichten, in denen Frauen eine zentrale Rolle spielen. Da sind die, die anführen und rebellisch aufstehen. Da sind die, die tiefe Freundschaften eingehen und fürsorglich handeln. Da sind listige Kämpferinnen und wortgewandte Gesprächspartnerinnen. Das längste Gespräch, das Jesus führt, führt er mit einer Frau, einer namenlos bleibenden Frau. Nicht nur sie bleibt namenlos. Es gibt eine Vielzahl weiblicher Figuren, deren Namen nicht aufgeschrieben wurden. Mit dem Verlust ihrer Namen sind nicht selten auch ihre Geschichten verblasst. Zwei Frauen in der jüdischen Bibel tragen Namen, obwohl sie nur einmal kurz auftauchen. Schifra und Pua. Ihre Geschichte ist tief mit dem Schicksal Israels in Ägypten verwoben. Zu dieser Zeit wuchs das Volk Israel zu einer immer größeren Gemeinschaft heran. Der Pharao sah darin eine machtpolitische Bedrohung. Er unterdrückte sie, verordnete Zwangsarbeit und ordnete schließlich an, alle neugeborenen israelitischen Jungen töten zu lassen. Dieser grausame Befehl ergeht an Schifra und Pua, zwei Hebammen. Das hebräische Wort für Hebamme, Meyaladet, bedeutet wörtlich, die gebären lässt. Ein von Frauen ausgeübter Beruf, der ganz buchstäblich mit dem Leben verbunden war. Hebammen wussten um die Zerbrechlichkeit des Lebens. Sie begleiteten tiefen Schmerz und erleichterte Freude. Schifra und Pua, die so eng mit dem Leben verbunden waren, sollten nun zu Komplizinnen des Todes werden. Doch sie wehrten sich. Sie entschieden sich, Partei zu ergreifen, über die Grenzen der Volkszugehörigkeit hinweg. Sie belogen den Pharao und setzten damit ihr eigenes Leben aufs Spiel. Man könnte sagen, Schifra und Pua leisteten zivilen Widerstand. Sie standen solidarisch an der Seite der israelitischen Familien und ließen die Jungen leben. Dass sie so handelten, wird im Buch Exodus als Achtung Gottes beschrieben. Indem sie für die Israelitinnen eintraten, traten sie für den Gott des Lebens selbst ein. Die Jahreslosung 2025 lautet: Prüft alles und behaltet das Gute. Aus dem 1. Thessaloniker 5,21. Ich höre darin etwas von dieser Geschichte. Kritisch zu bleiben gegenüber Machtstrukturen, solidarisch und trotzdem zu handeln und vergessene Geschichten wiedererzählen. Wie mutig, wie trotzig, dass Schifra und Pua Komplizinnen des Lebens geblieben sind. Amen. Frauen in der Bibel haben ein Gesicht von Hannelore Ruppert. Vielfältig wie im heutigen Leben sind die Charaktere und Eigenschaften von Frauen, von denen die Bibel erzählt. Sie folgen sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen. Theologinnen und Theologen werfen einen neuen, frauenfreundlichen Blick auf diese Frauen, die uns aus der Bibel anschauen. In den letzten Jahrzehnten hat die christliche Welt die Frauen in der Bibel neu entdeckt. Deren vielfältige Lebensgeschichten wurden nur sehr begrenzt übermittelt. Frauen wurden von biblischen Schriftstellern eher abgewertet. Christlichen Frauen wurden die Freiheiten, die Frauen in der Bibel lebten, nicht zugestanden. Frauen der Bibel stehen an der Seite der Männer, begleiten und unterstützen die Gemeinschaft und bringen ihre Weisheit zum Wohle vieler ein. Es ist die feministische Bibelforschung, die vergessene und verschwiegene Frauentradition ans Licht holt und diese Frauen neu zu uns sprechen lässt. Eva. Sie nimmt den verbotenen Apfel vom Baum der Erkenntnis und gibt ihn an Adam weiter, lässt ihn also teilhaben. Die Übertretung eines Gottesgebotes führt zur Vertreibung aus dem Paradies. Frauenfreundlich gesehen ist sie eine wissensdurstige, nach Erkenntnis hungrige Frau, die ahnt, dass Zugewinn an Erkenntnissen oft die Überschreitung vorgegebener Rollenmuster bedeutet. Eva also, die Frau, die hinter die vorgegebenen Rollen schauen möchte? Sie ist die Urmutter des Lebens und sollte nicht auf die Rolle einer Verführerin reduziert werden. Maria. Maria, die Mutter Jesu, besingt und preist im Magnifikat Gott für seine Gerechtigkeit gegenüber Erniedrigten. Mächtige und Reiche stürzt Gott vom Thron. Trotz dieser starken Worte wurde sie in späteren Erzähltraditionen allem Irdischen entrückt und zur Himmelskönigin erhoben. Die christliche Frau sollte nach ihrem Vorbild rein sein. Eva, die gefährliche nackte Frau und eine Sexualität unterdrückende Darstellung Mariens stehen sich gegenüber. Deborah. Sie ist die große Prophetin und eine geachtete Richterin, die durch ihre Inspiration und ihren Mut die israelitischen Stämme eint. Ohne ihre Gegenwart zieht der verzagte Feldherr Barak nicht in die Schlacht. Mit dem Deborah-Lied wurde sie zur Mutter in Israel. Sarah und Hagar. Beide sind Erzmütter in der Schrift. Die sozialen Unterschiede in einer patriarchalen Gesellschaft werden in ihren Geschichten besonders deutlich. Das Lachen der Herrin und das Elend der Sklavin. Beide tragen Glauben, Zweifel und Verheißung in gebrochener Weise in ihrem Leben. Hagars Geschichte gibt verarmten Frauen in Elendsvierteln der Welt von heute Mut und Kraft für ihr Überleben. Sie beten wie Hagar. Du bist der Gott, der mich anschaut. Jesus und die Frauen. Jesus predigt und verkündigt das Reich Gottes neu. Frauen folgen ihm, denn er behandelt sie anders. Er lässt sich von ihnen zu Wohltätigkeiten und Heilungen auffordern. Er lebt die Auflösung von Rollenzuweisung, spricht ihnen Gottes Gleichwertigkeit zu. Er bricht nicht den Stab über ihre Verfehlungen. Sie salben ihn, als er verzweifelt ist, geben ihm Unterstützung und bleiben auch in der Todesstunde in seiner Nähe. Sie sind die Ersten, die seine Auferstehung erfahren. Sie werden zu Jüngerinnen und Botschafterinnen. Junia. Sie ist eine Apostelin und Paulus grüßt sie ausdrücklich im Römerbrief und sagt, dass sie schon vor ihm Apostelin war und mit ihm im Gefängnis saß. Da eine Frau nicht Apostelin sein durfte, übersetzte Martin Luther bei seiner Bibelübersetzung den Namen in männliche Form, Junias. In der tausendjährigen Geschichte Israels gab es keine Phase, in der Frauen nicht führend, entscheidend, die Geschichte mitbestimmend und das Leben gestaltend aufgetreten sind. Frauen tragen die Hälfte des Himmels, sagt ein Sprichwort, und sie gestalten diese Welt auch heute mit. Geschichten von und über Frauen in der Bibel. Unerzählte Perspektiven von Manuel von Osten. Trotz der geringeren Anzahl an Frauengeschichten spielten Frauen oft Schlüsselrollen, die über ihre Zeit hinauswirkten. Ihre Taten zeigten Stärke, Glauben und Einfluss. Moderne Bibelauslegungen heben zunehmend die Bedeutung dieser Geschichten hervor und interpretieren sie in einem neuen Licht. Eine Annäherung. Zu Beginn eine kleine Anekdote. Unsere Tochter hat einmal eine Arche aus Holz zum Spielen geschenkt bekommen. Um mir einen Überblick über die zahlreichen Tierpaare zu schaffen, warf ich einen Blick auf die Inhaltsangabe und las: Zwei Löwen, zwei Elefanten, zwei Zebras, zwei Affen, zwei Tauben, zwei Krokodile, zwei Schildkröten, zwei Giraffen, zwei Strauße, zwei Kühe, ein Huhn und ein Hahn. Eine Arche, ohne geht es ja kaum, Noah und Noahs Frau. Da wurde ich stutzig. Noahs Frau? Warum ist sie denn ohne Namen aufgelistet? Zum Glück für uns war unsere Tochter noch zu klein, um kritisch nachzufragen, ob wir denn wüssten, wie Noahs Frau hieße oder ob sie gar keinen Namen hätte. Die große Verlegenheit, uns in diesem Moment nicht erklären zu können, ist uns glücklicherweise erspart geblieben. Doch die Frage blieb. Tatsächlich taucht der Name in der Bibel nicht auf. In einer wahrscheinlich im 6. Jahrhundert entstandenen Sammlung apokrypher Schriften, die unter dem Titel Schatzhöhle überliefert ist, wird sie Heikal genannt. Die Anekdote zeigt, dass auch im Alten Testament Männer häufig die zentralen gesellschaftlichen, politischen und religiösen Rollen innehatten. Die patriarchalen Strukturen in alttestamentarischen Zeiten hatten tief verwurzelte Gründe, die eng mit den historischen Gegebenheiten der damaligen Zeit verknüpft waren. Sie spiegelten die sozialen Bedürfnisse und kulturellen Normen einer agrarisch geprägten und oft unsicheren Welt wider. In einer solchen Kultur wurden Männer oft als die Hauptakteure in den religiösen Erzählungen und der Heilsgeschichte dargestellt, während Frauen eine eher unterstützende Rolle spielten oder weniger in den Fokus rückten. Ihre Geschichten wurden daher weniger dokumentiert. Im Neuen Testament ändert sich das Erzählen über Frauen. Jesus spricht offen mit ihnen, was in der damaligen jüdischen Gesellschaft unüblich war. Insbesondere mit Frauen aus marginalisierten Gruppen, zum Beispiel die Samariterin am Jakobsbrunnen in Johannes 4, und ermöglicht Frauen, seine Lehren zu hören und zu lernen, zum Beispiel Maria von Bethanien, die an seinen Füßen sitzt und ihm zuhört, in Lukas 10, 38 bis 42. Frauen sind die ersten Zeugen der Auferstehung, eine revolutionäre Darstellung in einer Kultur, in der Frauen oft nicht als glaubwürdige Zeugen galten, vor Gericht. Diese Rolle war theologisch bedeutend und brachte Frauen ins Zentrum der Verkündigung. Ähnlich die Entwicklung der frühen messianischen und christlichen Gemeinschaften. Besonders interessant für die Paulusforschung ist die Figur der Lydia, die im Neuen Testament, Apostelgeschichte 16, 14 bis 15, sowie 16, 40, erwähnt wird. Lydia wird als eine bedeutende Purpurhändlerin, Gemeindeleiterin und traditionellerweise als eine der ersten europäischen Christinnen beschrieben und als eine der ersten Frauen, die in der Apostelgeschichte namentlich als aktive Unterstützerin des christlichen bzw. messianischen Glaubens hervorgehoben wird. Ihre Einladung an Paulus und seine Begleiter in ihr Haus, ihre Gastfreundschaft und ihre Unterstützung des Missionswerks gelten als Ausdruck einer aktiven Teilnahme an der Verbreitung des Glaubens an Christus. Moderneren Auslegungen zufolge wird ihre Geschichte oft als ein Beispiel für die Möglichkeit von Gleichberechtigung und aktiver Beteiligung von Frauen im frühen Glaubensleben betrachtet und ihre Rolle als Hinweis darauf gedeutet, dass Frauen in der Vorgeschichte des Christentums eine starke, spirituelle und organisatorische Rolle spielten. Weniger bekannte, aber wichtige Frauen in der Bibel. Von Cornelia Henn. Zelophats Schwestern, Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza, mutige Kämpferinnen für ihr Recht. 4. Buch Mose 27, 1 bis 11 und 4. Buch Mose 36, 1 bis 12. Die Schwestern treten mutig vor Mose, um ihr Recht einzufordern, das Erbe ihres verstorbenen Vaters anzutreten. Dies galt damals nur für männliche Nachkommen. Schifra und Pua, 2. Buch Mose 1, 15 bis 21. Schifra und Pua sind mutige Hebammen aus Ägypten. Sie widersetzten sich dem Befehl des Pharaos, alle neugeborenen männlichen Kinder zu töten. Dieser Mut rettet vielen Kindern das Leben. Gott segnete sie für diesen Gehorsam ihm gegenüber. Sie sind Vorbilder dafür, Gottes Geboten Folge zu leisten, auch wenn dies zivilen Ungehorsam bedeutet. Hulda, die Prophetin der Weisheit. 2. Könige 22, 14 bis 20. 2. Buch Chronik 34, 22 bis 28. Hulda wurde zu der Bedeutung des Gesetzbuches gefragt, welches bei Ausbesserungsarbeiten im Tempel gefunden wurde. In Notsituationen wurden Propheten um Rat gefragt. Die Anhörung Huldas zeigt, dass auch Frauen Prophetinnen sein konnten. Abigail, die gescheite Vermittlerin. 1. Buch Samuel 25, 2 bis 42. Durch ihr geschicktes Verhalten brachte Abigail ihren späteren Mann David dazu, Frieden zu schließen. Tamara, die Gerechtigkeitskämpferin. 1. Buch Mose 38, 6 bis 30. Tamara nahm sich das Recht, ein Kind zu bekommen, indem sie den Mann verführte, der ihr das Kind verwehrte. Jael, Richter 4, 17 bis 22. Jael trägt mit der Tötung des feindlichen Heeresführers zum Sieg Israels bei. Lydia, Apostelgeschichte 16, 14 bis 15. Lydia war die erste Gemeindeleiterin in Europa. Sie nahm während der Missionstätigkeit des Paulus den Glauben an die Lehre Jesu an. Priscilla, die Lehrerin und Missionarin. Apostelgeschichte 18, 2 bis 3, Römer 16, 3 bis 5. Priscilla wird in den Paulusbriefen als aktive Missionarin bezeichnet. Deborah, die unbekannte Heldin, Richter 5. Deborah ist eine Heldin, die im Schatten wirkte und viele gute Taten vollbrachte. Maria lernt lesen von Bettina Schwertfeger. Die heilige Anna habe ich erst recht spät in meinem Leben kennengelernt. In der Bibel bin ich ihr nicht begegnet. Sie wird laut Wikipedia in apokryphen Schriften des 2. bis 6. Jahrhunderts und in der Legende Aurea als Mutter Mariens und Großmutter Jesu Christi erwähnt und seit dem Mittelalter in der katholischen Kirche als Heilige verehrt. Viele Künstler seit der europäischen Renaissance haben sie, zum Beispiel als heilige Anna Selbdre zusammen mit Maria und dem Jesuskind, in Bildern und Skulpturen dargestellt. Ich habe mich bei der Betrachtung dieser Darstellungen seinerzeit mehr für die Künstler als für die Heilige interessiert. Aber das änderte sich, als ich vor einigen Jahren einen Vetter in Brasilien besuchte. Er ist der Sohn eines Onkels, der nach Brasilien ausgewandert war. Er, seine Frau und ich sind uns lieb wie Geschwister. Dieser Vetter hat mich öfters zu sich eingeladen und mir bei meinen Besuchen wunderbare Regionen seines riesigen Heimatlandes immer an der Ostküste entlang bei Ausflügen gezeigt. So habe ich Minas Gerais, zu Deutsch Allgemeine Minen, kennengelernt. Ein Bundesstaat mit faszinierender Geschichte, abseits vom Meer gelegen, sehr bergig. Dort wurde im 17. und 18. Jahrhundert Gold und Silber geschürft. Als die Minen erschöpft waren, versank die Gegend in einen Dornröschenschlaf. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist sie als eine der historischen Regionen mit manch herrlichen alten Städtchen wiederentdeckt worden und wurde ein touristisches Ziel selbst für Brasilianer. Ein besonders schöner Ort in Minas Gerais ist Ouro Preto, schwarzes Gold. Dort gibt es neben vielen wunderbaren Kirchen, Plätzen, einem alten Theater, das noch bespielt wird, und schönen Straßen und Gassen ein Museum für sakrale Kunst. Da sind mir bei einem stundenlangen Besuch viele große und kleine Werke aufgefallen, die als Hausaltäre für Familien gedient haben. Es waren immer Holzskulpturen mit farbigen Fassungen, manche sehr prächtig, andere eher bäuerlich karg. Sehr oft ging es um Santana Mestra, die heilige Anna als Lehrerin. Sie sitzt auf einem Thron oder Stuhl, neben ihr steht ihre kleine Tochter Maria, sie hat ein Buch auf dem Schoß und beide lesen darin. Also die Mutter Anna lehrt ihrer Tochter das Lesen. Dieses Motiv für Altäre oder Bilder ist mir in diesem Museum in Ouro Preto auch anderswo in der Region sehr häufig begegnet. Ich war überrascht von der Vorstellung, dass zu einer frühen Zeit, in der, wie ich glaube, nicht einmal Männer alle lesen und schreiben konnten, angenommen werden konnte, dass einer Frau, ihrer Tochter, nicht einem Sohn, das Lesen beibringt. Diese Vorstellung hat mich damals sehr berührt und tut es immer noch. Die Altäre waren manchmal wie kleine Schränke gestaltet. oft aber auch als freistehende Skulpturen. Meist war die heilige Anna in reiche, farbige Gewänder gekleidet, oft mit einer Krone auf dem Haupt. Der Thron, auf dem sie saß, prächtig geschnitzt, und auch die kleine Maria trug ein faltenreiches Gewand. Andere Skulpturen waren rauer, einfacher, bäuerlich gestaltet. Ich stelle mir vor, wie es in den Familien zuging, die diese Altäre in Auftrag gegeben oder selbst hergestellt hatten, mit welcher Innigkeit sie vielleicht angesichts dieser Szene ihre Gebete sprachen. Von der heiligen Anna weiß ich als engagierte Protestantin immer noch kaum etwas. Aber die Erinnerung an diese Tradition im überwiegend katholischen Brasilien, an diese Altäre mit ihrer Darstellung einer intimen Mutter-Tochter-Szene rührt mich sehr an und ist seitdem eine friedvolle Begleitung für mich. Biblische Vorbilder für Kinder von Mari Wuttke. Wenn man sich die Lutherbibel anschaut, fällt auf, dass nur drei Bücher nach Frauen benannt sind: Ruth, Esther und Judith. Die junge Frau Ruth, die für ihre Schwiegermutter Naomi die Heimat und die Familie verlässt und mit ihr gemeinsam in ein unbekanntes Land zieht. Die persische Königin Esther, die sich für ihr ganzes Volk einsetzt und ihm so das Leben rettet. Am Ende wird der Mut, das Vertrauen in Gott und der Zusammenhalt der biblischen Frauen belohnt und erhalten Gottes Lohn und Anerkennung. Auch bei den verschiedenen Kinderbibeln lassen sich die Erzählungen der mutigen Frauen entdecken. Als biblisches Vorbild können die Heranwachsenden wichtige Werte wie Zusammenhalt, Vertrauen und Rücksichtsnahme kennenlernen. Bei uns im Kindergottesdienst ist es wichtig, den Kindern die biblischen Geschichten mit allen Sinnen zu erzählen und mit der Lebenswelt von heute zu verbinden. So haben wir bereits Kindergottesdienste zum Thema Mut und Vertrauen gefeiert und auch die oben beschriebenen Frauen im Kindergottesdienst thematisiert. Videos davon können auf der YouTube-Seite der Gemeinde auch heute noch angesehen werden. Wir laden alle kleinen und großen Kinder zu unseren Kindergottesdiensten ein. Gerne auch per E-Mail. Einfach die E-Mail-Adresse an das Gemeindebüro oder Pfarrer Masanek schicken. Bei uns geht es oft bunt und fröhlich zu. Manchmal werden wir auch ganz still. Wir hören Geschichten aus der Bibel, singen, basteln, beten und feiern. Wer? Alle Kinder von 3 bis 11 Jahren. Wo und wann? Jeden Sonntag um 11 Uhr in der Johanneskirche. Wir freuen uns auf euch. Wort und Musik. Frauen im Gesangbuch. Von Pfarrer Eckhard Altemüller. Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Stimmt das so? Selten heißt im altertümlichen Deutsch besonders gut. Unter uns Pastorentöchtern, also im Vertrauen gesagt, die ganz großen Namen der Weltliteratur finden sich nicht im evangelischen Gesangbuch und die weltbekannten Musikgenies haben hier nur wenig Spuren hinterlassen. Ja, natürlich, Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann mit je einer Melodie. Evangelisches Gesangbuch 37 und 335. Aber sonst? Ja, sonst sind es vor allem die Kinder von Pfarrern, Schulmeistern und Kantoren, die sich mit dem Genre des Kirchenliedes auseinandersetzten. Und dies bis in die neueste Zeit mit schöner Regelmäßigkeit. Denn bei Kantors, Pfarrers und Lehrers wurde der Kirchgang gepflegt, wurde Hausmusik gemacht und aus dem Gesangbuch gesungen. Und neben den Berühmtheiten der Gesangbuch-Hitparade, wie beispielsweise der beiden Gastwirtssöhnen, wer die Fans horchen auf, dem frühverwaisten Paul Gerhardt oder dem aus dem Sorbischen stammenden Jan Krüger, uns bekannt als Johann Krüger, sind es auch immer entsprechend ausgebildete Frauen, oft Pfarrerstöchter oder Pfarrfrauen, übrigens schon vom 16. Jahrhundert an, die Texte zu Gesangbuchliedern verfassten oder Melodien komponierten. Manches Lied war zu seiner Zeit populär, mancher Text hat seine Zeit gehabt. Auch beim Kirchenlied gab und gibt es das Diktat der Mode. Es konnte vorkommen, dass gute Lieder vergessen wurden oder ihre Qualität nicht mehr wertgeschätzt wird. Dann mögen aber vielleicht später Generationen den Nutzen und die Schönheit und die Güte solches Liedes wieder neu entdecken. Ein paar Namen will ich erwähnen, wenige biografische Daten dazustellen. Bekannt sind zunächst Amanda Böhme-Wichern und der Sozialreformer Johann Heinrich Wichern, die für das Hamburger Raue Haus den ersten Adventskranz der Welt erfanden. Ihre älteste Tochter Caroline Wichern war Musiklehrerin und Herausgeberin eines Gesangbuches an der späteren Diakonieanstalt Rauhes Haus und ab 1881 in Manchester am Alursee College als Dozentin für Gesang und Musiktheorie. Ihre Kompositionen, Vokalmusik und instrumentale Kammermusik wurden vielfach verlegt. Nach 1896 war sie im Hamburger Musikleben, auch als Dirigentin, eine feste Größe. Sie starb 1906 im Alter von 69 Jahren. Richtig populär waren vom 19. zum 20. Jahrhundert diese drei Lieder. Stern, auf den ich schaue, EG 407. Die Melodie schuf Wilhelmina Mina Koch 1897 zu einem Text von Adolf Krummacher, Schwiegervater ihres Bruders. Müde bin ich, geh zur Ruh. EG 484 von Luise Hensel entstand 1817 zu einer Kaiserswerther Melodie, Diakonie Mutterhaus, sowie Hedwig von Redans Weiß ich den Weg auch nicht, EG 650 von 1901 nach einer englischen Erweckungsliedmelodie. Der Reihe nach. Mina Koch, 1845 bis 1924, war Pfarrerskind und später Pfarrfrau in Wittenberg und bereits im Alter von 50 Jahren erblindet. Es sind einige Kompositionen von ihr erhalten, unter anderem für gemischten Chor. Luise Hensel, 1798 bis 1876, war ebenfalls eine Pfarrerstochter, und zwar aus der Mark Brandenburg, später Berlin. Die Begegnung mit dem Richter Clemens von Brentano und der Nonne Katharina Emmerich in Dülmen war für sie prägend. Früh hatte sie den Sohn ihrer verstorbenen Schwester zur Pflege anvertraut bekommen und war bald zum katholischen Glauben übergetreten, wirkte dann als Erzieherin und Gesellschafterin an verschiedenen Orten im Rheinland und in Westfalen. Beispiel eines nicht nur selbstbestimmten Frauenlebens im 19. Jahrhundert. Ihre Schwägerin Fanny Hensel, geborene Mendelssohn, war Komponistin. Hedwig von Redern, 1866 bis 1935, stammte aus einer verarmten Adelsfamilie des Osthervelands und schloss sich in Berlin der Sonntagsschulbewegung des Grafen Bernsdorf an. Sie initiierte Bibelstunden im Moabiter Krankenhaus und war im Seelsorgedienst an Polizeibeamten und ihren Ehefrauen tätig. Das aber wohl bekannteste Lied dieser Epoche ist »So nimm denn meine Hände«. Es wurde 1862 von einer Melodie von Friedrich Silcher geschrieben und stammt aus der Feder von Julie Hausmann, 1826 bis 1901, Tochter eines Gymnasiallehrers aus Mittau-Kurland, heute Jelgava, Lettland. Sie verbrachte den Großteil ihres Lebens in Begleitung ihrer beiden berufstätigen Schwestern. Eine Schwester war später Organistin der anglikanischen Gemeinde in Biarritz. Ihre älteste Schwester wurde Direktorin der evangelischen St. Annenschule in St. Petersburg. Bei Trauerfeiern sehr oft und gelegentlich bei Trauungen ist dieses Kirchenlied noch bis ins 21. Jahrhundert gesungen worden. Sehr populäre Lieder unseres Gesangbuches kommen heute aus der angelsächsischen Tradition. Karen Lafferty, geboren 1948, machte zunächst als Popsängerin Karriere. Das Lied EG 182 geht auf sie zurück. Die Komponistin Doreen Potter, 1925 bis 1980, schuf die Melodie zu EG 229. Und viele Frauen wären noch zu nennen, die mit der Musik in der Religion besonders verbunden sind. Ein Kaleidoskop verschiedenster Biografien unter wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen. Wie es anfing? Nicht erst mit Elisabeth Krusiger, 1500 bis 1535, die ein Lied ins Gesangbuch schrieb. Oder Katharina Zell, 1497 bis 1562, die in Straßburg die böhmischen Gesangbuchlieder herausgab und verbreitete. Die Bibel erzählt schon von Moses Schwester Miriam, wie sie die Pauke in die Hand nahm und das Miriamslied einen Psalm sang. Neuigkeiten zum Thema Nachhaltigkeit. So wie jeder Einzelne von uns aufgefordert ist, seinen Teil zur Bewältigung der Klimaherausforderungen beizutragen, so macht sich natürlich auch die Kirchengemeinde Gedanken zu entsprechenden Maßnahmen und Projekten. Um das Thema Nachhaltigkeit sichtbarer zu machen, wurde zunächst einmal der Bauausschuss in Bau- und Nachhaltigkeitsausschuss umbenannt. Eine der ersten Maßnahmen war die Teilnahme zweier Presbyterinnen an dem 2024er Lehrgang Umweltschutz in Kirche. Da geht noch was. Und ja, da geht wirklich noch was, auch in unserer Gemeinde. Wir haben jedenfalls eine ganze Reihe von Ideen mitgebracht und entwickelt, die auch in unserer Gemeinde gut umzusetzen sind. Beispielsweise ist so die Beteiligung an der Aktion Faire Orangen kurzfristig zustande gekommen und wird auch für 2025 wieder geplant. Weitere Maßnahmen, die auch schon im letzten Winter angewandt worden sind, sind der konsequente Einsatz von Energiesparlampen wo irgend möglich, die Optimierung von Heizungseinstellungen und der Einbau fernsteuerbarer Heizungsventile, die eine bedarfsgerechte Steuerung der Temperatur einzelner Räume ermöglichen, Absenkung von Raumtemperaturen, Anschaffung von wärmenden Decken. Zudem wurde die Reduzierung der Mitteilungsseiten in den Gesangbüchern in der Johanneskirche angestrebt. Nun werden nur noch wenige Blätter gedruckt für diejenigen, die gerne einen Zettel mit nach Hause nehmen. Die Informationen sind aber auch durch Scannen eines QR-Codes elektronisch auf dem Handy verfügbar. Auch die mit Abstand größte Maßnahme ist nun auf den Weg gebracht. Unter dem Motto Schöpfung bewahren, himmlische Energie nutzen, wird die Kita Grafenwertstraße mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Gruppe Abendgespräch zur Sache. Eine kleine ökumenische Gruppe plant in der Tradition des konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in unseren Gemeinden 3 bis 4 Abendgespräche im Jahr und führt sie im Terstegenhaus sonntags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr durch. Die Friedensgebete und die Friedensbewegung der 1980-1990er Jahre hat diese Gruppe zusammengeführt und sie ist offen für engagierten Nachwuchs. Die Klimakrise, die Ungerechtigkeiten im eigenen Land und weltweit, unsere Verwicklungen in kriegerische Konflikte sind ein Stachel im Fleisch der christlichen, jesuanischen Überzeugungen und treiben an, mehr für Gerechtigkeit und christliches Engagement zu werben, aufzuklären und Wissen zu erweitern. Dazu werden für diese Abendgespräche neben ausgewiesenen Fachkennerinnen auch Menschen aus der Nachbarschaft angesprochen und eingeladen. Die Treffen bieten die Möglichkeit, sich über grundlegende soziale und gesellschaftliche Fragen sowie über aktuelle Ereignisse auszutauschen. Mit einem Lied und dem Vaterunser enden diese sonntäglichen Abendgespräche. Als Christinnen und Christen sind wir herausgefordert, Zusammenhänge zu erkennen, Lösungen aufzuzeigen und aktiv zu werden. Die katholischen und evangelischen Gemeinden in Köln-Sülz und Klettenberg tragen die Abendgespräche als ökumenisches Projekt mit. Die Abende sind offen für alle, ob konfessionell orientiert oder nicht. Informationen und Einladungen zu den Treffen gibt es über die Informationswege der Gemeinden und über die E-Mail-Adresse heribert@sticker.name. Mitglieder im aktuellen Vorbereitungsteam sind Ursula und Karl-Heinz Paulus, Hannelore und Eberhard Ruppert, Utz Ingo Küpper, Heribert Sticker und Barbara Maubach. Kasualien. Taufen. Jakob Wilhelm Lülling, geboren 3.3.2024, Taufe 1.12.2024. Bestattungen. Waltraud Klein, geborene Stelter, Alter 93, Bestattung 15.11.2024. Anneliese Weke, geboren Baum, Alter 91, Bestattung 15.11.2024. Ernst Vollbracht, Alter 81, Bestattung 15.11.2024. Friedhelm Rick, Alter 70, Bestattung 29.11.2024. Hildegard Hedwig Jacobs, geboren Fieker, Alter 90, Bestattung 12.12.2024. Erika Kreber, geboren Loebel, Alter 96, Bestattung 17.12.2024. Das Besuchsdienstteam sucht neue Mitglieder. Das tun wir. Wir besuchen Seniorinnen und Senioren zum Geburtstag. Wir bringen den Glückwunsch der Gemeinde. Wir nehmen uns Zeit für ein Gespräch. Das erleben wir. Viele Jubilare freuen sich über einen Besuch, durch den klar wird, meine Kirchengemeinde denkt an mich. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen gegen die Vereinsamung alter Menschen. Oft entsteht von Jahr zu Jahr ein Gesprächsfaden. Wir treffen uns als Team und tauschen unsere Erfahrungen aus. Sie haben Interesse mitzumachen? Sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf Sie. Info und Kontakt: Bettine Kurpierweit, Pfarrerin im Ruhestand, 0221 724351, bettina.kurpierweit@ekir.de. Gemeinderückblicke. Bazar. Der diesjährige Bazar lockte wieder ein großes Publikum in das Testdegenhaus. Haushaltswaren, Porzellan, Kinderkleidung und Mode für Jung und Alt fanden großen Zuspruch. Bald waren die Lose am Eröffnungstag verkauft und mancher Gewinngutschein erfreute die glücklichen Gewinner. Waffel- und Reibekuchenstand bedienten an den Folgetagen Naschmäuler und Kenner gleichermaßen. Für die diakonische Arbeit der Gemeinde konnte auch dank des Einsatzes der großen Bazar-Equipe wieder ein ansehnlicher Betrag zusammengetragen werden. Konfi-Blocktag. Am 23.11. fand mit über 50 Konfis ein intensiver Blocktag zum Thema nachhaltig, fair und gerecht handeln statt. Im gesamten Testdegenhaus konnten die Konfis an vielen Stationen Demoplakate zeichnen und designen, faire Schokolade schmecken und erkunden, Schöpfungspsalmen lesen und gestalten und vieles mehr. Gestärkt durch die von Eltern gekochte vegetarische Bolognese feierten alle Konfis und TeamerInnen gemeinsam eine Abschlussandacht. Adventskonzert. Zu einem Adventskonzert der besonderen Art lud die Johanniskantorei unter der Leitung von Eva Maria Förster am 2. Advent in die Johanniskirche. Das Programm von mehrstimmig vorgetragenen Adventsliedern und Chorals wurde durch die Jazzklänge des Jazzensembles Chamber Jazz kontrastreich ergänzt. Eine gelungene Kombination, die Vertrautes und Unvertrautes in eine melodische Balance setzte, die Lust macht auf eine Neuauflage. Szenenapplaus und sehr starker Beifall in der wieder einmal voll besetzten Johanniskirche. Matinee. Am Sonntag, 10. November 2024, fand in der Joki ein Matinee-Gottesdienst statt. Das Rohama-Trio und Saxophon hat diesen Gottesdienst inhaltlich und musikalisch gestaltet, unterstützt von einem Projektshop-Projektchor, der viele Lieder am Vortag eingeübt hat. Inhaltlich stand der 9. November im Mittelpunkt mit den spezifisch deutschen historischen Ereignissen am 9. November 1918, Ausrufung der Weimarer Republik, 9. November 1938, der Pogromnacht und dem Fall der innerdeutschen Mauer am 9.11.1989, mit den damit verbundenen Themen Verantwortung, demokratische Teilhabe, Aufklärung und Menschlichkeit. Verlesen wurden Texte des Schriftstellers Günter Wallraff zu diesem Themenkomplex. Günter Wallraff selbst konnte seine Texte nicht selbst vorlesen. Dankenswerterweise hat Theo Dirkes vom WDR dies übernommen und die Texte eindrücklich vorgetragen. Veranstaltungen. Besondere Gottesdienste. Konfis gestalten Gottesdienst. Über 50 Konfis sind in diesem Jahr in unserer Gemeinde unterwegs. Miteinander lernen, lachen, Spaß haben, entdecken. Mit diesem Gottesdienst stellen sich die Konfis der Gemeinde vor. Mit Pfarrerin Mareike Maggi und Vikarin Lisa Kluge. Wann und wo? 9. Februar, 10 Uhr im Testdegenhaus. Gottesdienst für Liebende. Am 14. Februar findet in der Paul-Gerhardt-Kirche um 18.30 Uhr ein Gottesdienst für Liebende mit der Möglichkeit zum persönlichen Segen statt. Dieser wird gestaltet durch die Predikantin Dr. Heike Hennigen und Pfarrerin Mareike Maggi. Wann und wo? Freitag, 14. Februar, 18.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche. Feierabendzeit. Immer am 15., immer um 19.15 Uhr, immer im Testdegenhaus, ist wieder Feierabendzeit. Ein Gottesdienst mit Musik, Puls, Impulsbegegnung und im Anschluss Gesprächen bei Wein und Käse. Im Februar lautet das Thema Meine Güte, auf der Suche nach dem Guten, mit Pfarrer im Ruhestand Joost Matzuch. Im März wird die Feierabendzeit zum Thema Heilsame Fastenzeit durch Pfarrer Ivo Masanek am Klavier gestaltet. Wann und wo? Samstag, 15.02., 19.15 Uhr und Samstag, 15.03., 19.15 Uhr im Testdegenhaus. Kölscher Jordesdienst, auch im Livestream. Ob in der Kirche oder per Livestream, wir feiern zusammen auf Kölscher Art. Eine Kirche voller Menschen in bunten Kostümen. Die Predigt hält unser Gemeindemitglied Dr. Karl Beuth in feinstem Kölsch. Das Motto: Musik, ne jute Jabe Jordes. Passend dazu gibt es kölsche Töne zum Mitsingen und dem Gerold Kürten Singkreises, geleitet von Stefan Krüger. Vom Stammbaum der Föß bis zu kölschen Kirchenliedern. Außerdem extra ins Kölsche übertragen: You'll never walk alone. ein kölsches Team, das den Westfalen Pfarrer Ivo Masanek freundlicherweise einschließt, gestaltet die Liturgie. Per Livestream wird der kölsche Gottesdienst über www.kirche-klettenberg.de übertragen. Am 23. Februar ist gleichzeitig kölscher Kindergottesdienst. Kommt sehr gerne auch dort im Kostüm. Wann und wo? Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr, Johanneskirche und im Livestream. Mini-Gottesdienst. Am Weltfrauentag hören wir im Mini-Gottesdienst von tollen Frauen aus der Bibel, singen, beten und basteln. Zu diesem Gottesdienst sind besonders Kinder von 0 bis 5 Jahren und ihre Familien eingeladen. Mit Pfarrerin Mareike Maggie und dem Mini-Gottesdienst-Team. Lust mitzumachen? Gern! Info bei Pfarrerin Mareike Maggie. Wann und wo? Samstag, 8. März, 15.30 Uhr im Terstegenhaus. Ökumenischer Weltgebetstagsgottesdienst von den Cookinseln. Wunderbar geschaffen. In diesem Jahr sind wir eingeladen, die positive Sicht der Frauen von den Cookinseln auf die Welt zu teilen. Wir sind alle wunderbar geschaffen, ebenso wie die ganze Schöpfung und insbesondere ihre 15 Inseln. Ein wahres Tropenparadies. Dabei leben sie nicht im Paradies, sondern auf der anderen Seite der Weltkugel, wo die Folgen des Klimawandels und des Kolonialismus unmittelbarer als bei uns zu spüren sind. Aber in der Tradition der Maori schaut man auf das Schöne. Die Christinnen der Cookinseln sind stolz auf ihre Maori-Kultur und Sprache. Der Seniorennetzwerkchor unter der Leitung von Hilke Helling wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Die Weltgebetstagsbegeisterten des Vorbereitungskreises sorgen für eine abwechslungsreiche Gestaltung. So kommen uns die Frauen von den Cookinseln näher und wir können uns von ihrer Spiritualität bereichern lassen. Eingeladen sind alle, die sich auf einen anderen Gottesdienst in Gemeinschaft mit Frauen hier im Veedel und am anderen Ende der Welt einlassen wollen. Auskunft: Pfarrerin Susanne Beuth, 439933 oder susanne.beuth@ekir.de. Predigtreihe: 1700 Jahre ökumenischen Konzils von Nicea. Gottesdienste mit ökumenischem Weitblick. Im Jahr 325 lud Kaiser Konstantin Bischöfe aus allen Bistümern des riesigen römischen Reiches nach Nicea in Kleinasien ein. Zur Einladung gehörte auch die Übernahme der Reisekosten für den jeweiligen Bischof und seine ganze Begleitung. So kamen zum ersten Mal Vertreter der ganzen Kirche zusammen. Warum dieses Engagement eines Kaisers, der selber noch nicht getauft war? Konstantin wünschte sich für die religiöse Einheit in seinem Reich, dass die Kirche in einigen Punkten zu einer einheitlichen Position kam. Zum Beispiel wurde das Osterfest an verschiedenen Terminen gefeiert. In Nicea einigte man sich am Ende auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, eine Regel, die auch heute noch gilt. Komplizierter war die Frage, wie man verstehen sollte, dass die christlichen Kirchen zwar von einem Gott sprachen, aber auch Jesus Christus anbeteten und damit doch wohl als Gott verstanden. Hier gab es auch unter den christlichen Gelehrten gegensätzliche Meinungen. Und die in Nicea gefundene Antwort musste schon 381 im ersten Konzil von Konstantinopel ergänzt werden. Das dort formulierte Glaubensbekenntnis gehört zum Grundbestand des Glaubens der christlichen Kirchen überall in der Welt. In der orthodoxen Kirche wird es in jedem Gottesdienst gebetet. Bei uns steht es im Gesangbuch, wird aber nur selten gesprochen. Das Jubiläum nehmen wir daher zum Anlass, an 6 Sonntagen um 11 Uhr in der Johanneskirche verschiedene Traditionen in den Blick zu nehmen, die heute mit vielen weiteren Kirchen, die in der Predigtreihe nicht alle vorkommen können, die Christenheit bilden. Die Ökumene ist weltweit und natürlich auch in einer weltoffenen Stadt wie Köln weitaus diverser als die bei uns bekannte Zweiheit von evangelisch oder katholisch. Wir nutzen die Gelegenheit, die Jahreslosung beim Wort zu nehmen. Prüft alles und behaltet das Gute. Wann und wo? In der Johanneskirche. 9.3. Reformiert, lutherisch, uniert. Eckhard Altemüller. 16.3. Kirchen des Ostens. Susanne Beuth. 23.3. Ökumenischer Taizé-Gottesdienst. Ivo Masanek und Florian Schlange. 30.3. Worship-Gottesdienst in freien Gemeinden, Lisa Kluge. 6. April, Anglikanische Kirchen, Mareike Maggie. 13. April, 500 Jahre Täuferbewegung, Ivo Masanek, Reinhard Vogt. Gottesdienst mit Projektchor 90, Vom 8. auf den 9. März probt der Projektchor 90 wie jedes Jahr in der Johanneskirche. Bis zu 25 Menschen übernachten an diesem Wochenende in der Kirche, üben Chorsätze in geselliger Runde ein und gestalten damit den Sonntagsgottesdienst. Seit 1990 gibt es dieses Chorprojekt, daher der Name Projektchor 90. Den Sonntagsgottesdienst am 9. März um 11 Uhr gestaltet dann Pfarrerin Mareike Maggi mit dem Projektchor zusammen. Wer Interesse hat, mitzusingen und zu proben, meldet sich bitte bei Pfarrer Ivo Masanek. Wann und wo? Sonntag, 9.3., 11 Uhr in der Johanneskirche. Taizé-Gottesdienst und Mittagessen. Orangene Tücher gestalten den Altarraum, der von vielen Kerzen erleuchtet wird. Meditative Texte, Stille und die gemeinsam gesungenen Taizé-Gesänge wechseln sich ab. Pfarrer Ivo Masanek und Florian Schlange, der den Taizé-Gottesdienst an St. Karl Borromäus organisiert, erzählen von den Hintergründen der Taizé-Bewegung. Die musikalische Leitung hat Eva Maria Förster. Ab 10.50 Uhr beginnt die Johanneskantorei gemeinsam mit den Instrumentalistinnen, die Gemeinde einzustimmen. Parallel zum Taizé-Gottesdienst feiern die Kinder ihren Kindergottesdienst. Nach den Gottesdiensten sind alle zum Gemeindemittagessen eingeladen. Das Damenmahl kocht für uns. Anmeldung nicht erforderlich. Einfach kommen, mitfeiern und mitessen. Wann und wo? Sonntag, 23.03. um 11 Uhr in der Johanneskirche. Kindergottesdienstteam sucht Verstärkung. Aktuell besteht unser tolles Kindergottesdienstteam aus gut 10 Personen aller Altersstufen. Um die Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen, suchen wir weitere Menschen ab 14 Jahren, die gern den Kindergottesdienst mit Kindern von 3 bis 11 Jahren gestalten. Arbeitsaufwand? Alle 4 bis 6 Wochen ein Teamabend sowie die Leitung von Kindergottesdiensten, immer zu zweit. In der Häufigkeit, die einem gut tut. Bitte meldet euch bei Interesse bei Ivo Masanek. ivo.masanek@ekir.de oder Telefon 0221 463144. Übrigens, am Samstag, 15. März, haben wir einen Teamtag. Eine gute Möglichkeit zum Einstieg, aber keine Voraussetzung. Jokis Bühne. Denise Krammer und Lisa Wassermann. Eine brasilianische Reise. Das brasilianisch-deutsche Duo lädt ein zu einer Tour durch das größte Land Südamerikas. Brasilianische Klassiker, brillant gespielt und gesungen von Denise Krammer. Kurze Kommentare zu den Liedern von Lisa Wassermann eröffnen dem Publikum eine Welt voller Emotionen und Lebensfreude. Denise Krammer ist Sängerin und Gitarristin aus Rio de Janeiro und macht Musik aus ihrer Heimat. Sie studierte in Rio de Janeiro, Örebro in Schweden und an der Musikhochschule Köln und hat einen Lehrauftrag für brasilianische Musik an der Universität Hildesheim. Sie war auch viele Jahre Jurymitglied der weltbekannten Karnevalsparade in Rio de Janeiro. In Deutschland wurde sie als beste Lateinsängerin des Landes ausgezeichnet. Kultur- und Politikwissenschaftlerin Lisa Wassermann hat die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen Lateinamerikas wissenschaftlich erforscht und in eigenen Aufenthalten praktisch erfahren. Als Musikmanagerin hat sie sich auf brasilianische Musik spezialisiert und produziert, konzipiert und moderiert Shows und Kulturveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. www.denisekrammer.com. Eintritt 22,40 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren, 19,20 Euro ermäßigt inklusive Vorverkaufsgebühren. Preise sind Bruttopreise. Vorverkauf jokis-bühne.ticketoaster.de. Dekor führt in Zwischenwelten. Chorkonzert. Dekor präsentiert sein neues Programm mit dem geheimnisvollen Titel Zwielicht. Der gemischte Chor aus der Kölner Südstadt unter der Leitung von Denise Weltgen singt über Schönes und Schräges, Besinnliches und Schauriges. Das Reizvolle an dem rund 30-köpfigen Klangkörper, der vom Chorverband als Meisterchor ausgezeichnet wurde, ist seine genreübergreifende Arbeit. A cappella und mit Klavier bringt Dekor Stücke aus der Renaissance, der Romantik, aber auch Pop-Arrangements auf die Bühne. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Wann und wo? Samstag, 29. März in der Johanneskirche. Gemeinde. Zuverlässige Reinigungskräfte, Begleitungen zu Arztterminen, Alltagshelfer für unseren Hilfspool gesucht. Oft wird das Gemeindebüro gefragt, ob wir zuverlässige Reinigungskräfte oder Alltagshelfer empfehlen oder vermitteln können. Früher hatten wir hierzu einen gut gefüllten Pool. Leider ist uns der Nachwuchs ausgegangen. Wenn Sie also Kapazitäten frei haben und in unsere Kartei aufgenommen werden möchten, melden Sie sich gerne im Gemeindebüro bei Frau Schüler. Telefon 94-40-13-0. Gerne nimmt Frau Schüler Sie in die Kartei auf und meldet sich bei Ihnen, sobald Anfragen kommen. Es handelt sich nicht um ein Ehrenamt. Besonderes im Seniorennetzwerk. Wertschätzend miteinander reden, kennenlernen der gewaltfreien Kommunikation. Konflikte gehören zum Alltag. Die respektvolle, klare und somit sehr wirksame Kommunikation der GfK ermöglicht es, die Anliegen aller Beteiligten zu berücksichtigen. Es wird an eigenen Konflikten und Anliegen gearbeitet, mit praktischen Beispielen, spielerischen Übungen, Reflexion, Paarübungen und Kleingruppenarbeit. Corinna Schulz, Sozialpädagogin, Mediatorin, Teamcoach, Teamberaterin. Kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Anmeldung erforderlich. Wann und wo? Dienstags, 4.2. von 10 bis 17.30 Uhr im Café Lammerdin. 1,5 Stunden, Mittagspause, Café Lammerdin. Corona, Lesung und Gespräch. Mit der Verbreitung des Coronavirus vor 5 Jahren über die ganze Welt löste er in mehrfacher Hinsicht Krisen aus. Schwere Krankheitsverläufe brachten große Verunsicherung. Ängste und Isolation waren die Folge. Versorgungsengpässe, politische und wirtschaftliche Spannungen und gesellschaftliche Spaltungen. Erinnern Sie sich mit uns an die zurückliegende Zeit. Wie sind Sie damit umgegangen? Was davon trägt sich in unserem derzeitigen Leben fort? Kostenfrei, Margret Prinz-Krull, Michaela Bassiner. Wann und wo? Dienstag, 25. Februar um 15 Uhr im Café Lammerdin. Information, Seniorennetzwerkbüro, Telefon 94-40-1388, michaela.bassiner@ekir.de, Montag und Mittwoch, 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Anmeldungen Bettina Wohlram, Gemeindebüro, Telefon 94-40-1313, Mittwoch und Freitag 9 bis 12 Uhr. Anmeldung erforderlich, da Teilnehmerzahl begrenzt. Nachbarschaft. Kölsch Hetz sucht Verstärkung im Team. Als ehrenamtliche Koordinatorin arbeiten Sie im Team und setzen sich für das Miteinander im Veedel ein. Sie sind Ansprechpartner für alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und führen persönliche Beratungsgespräche. Gleichzeitig nehmen Sie die Anliegen der NachbarInnen entgegen. Nach einem Hausbesuch vermitteln Sie gemeinsam die oder den passenden Ehrenamtlichen, der die für wöchentliche Besuche von etwa 1 Stunde bereitsteht. Ihr Einsatz bringt Menschen im Stadtteil zusammen, mit Herz, Zeit und einer Prise Menschlichkeit. Kontakt 0162 69 50 979 oder 0221 283 3947. Kölsch Hetz. Nachbarschaftshilfen. Wir suchen Verstärkung. Für unser Team bei der Organisation und Vermittlung von Nachbarinnen und Nachbarn. Wir freuen uns auf Sie. Kölsch Hetz in Sülz und Klettenberg, Nikolausstraße 86, 50937 Köln. Telefon 0221 283 3947. Mail info@kölschhetz.de. www.kölschhetz-im-fedel.de. Termine: 8.3. 15.30 Uhr Mini-Gottesdienst. Sonntag 11 Uhr Kindergottesdienst. 19 Uhr Team-Kindergottesdienst in der Johanneskirche. Montags Projektgruppe Beatmesse in der Johanneskirche, 19.30 Uhr. Montags 10 Uhr bis 11.30 Uhr Angehörige von psychisch Kranken im Terstegenhaus, Gesprächskreis. Montags 19.30 Uhr Johannesbläser in der Johanneskirche. Donnerstags Terstegenhaus, Eltern-Kind-Gruppe. Freitags in der Johanneskirche, 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Dienstags 20 Uhr Johanneskantorei in der Johanneskirche. Montags 17.30 Uhr bis 19 Uhr Club Kreuznach im Café Lammerdin. Dienstag 26. Februar und 26. März Bibel, Wort, Predigt im Terstegenhaus um 19.30 Uhr. Donnerstags 13. Februar und 13. März Seniorenheim-Gottesdienst im Ernst-Schwering-Haus, Blankenheimer Straße 51 um 10.30 Uhr. Donnerstags, 13.02. und 13. März Seniorenheim-Gottesdienst im Caritas-Altenzentrum, Karl-Begas-Straße 2 um 16 Uhr. Jeden zweiten Donnerstag im Monat friedfertige Kommunikation im Terstegenhaus. Freitags 17 bis 20 Uhr All-Inclusive, inklusives Theaterprojekt an der Johanneskirche. Freitags 19.30 Uhr und 14.02. und 21.03. ökumenische Gespräche. Erster Samstag im Monat 18.30 Uhr St. Nikolaus, Gotteswort Raum geben. 1.2. Das Wasser des Lebens, Spurensuche in der Bibel. Und 1.3. Jesus, Heiland und Heiler nach Matthäus. Ein Dienstag im Monat, so am 18.2. und 11.3. Redaktionssitzung Wegweiser um 19 Uhr im Terstegenhaus. Neue Gesichter jederzeit willkommen. Und Gottesdienste im Terstegenhaus sind am Sonntag, den 2. Februar um 10 Uhr, am Dienstag, den 4. Februar um 19.30 Uhr, am Samstag, den 15. Februar um 19.15 Uhr, Samstag, 22.02. um 14 Uhr, Sonntag, 2.03. um 10 Uhr, Dienstag, 4.03. um 19 Uhr, Samstag, 8.03. um 15.30 Uhr und Samstag, 15.03. um 19.15 Uhr. In der Johanneskirche, Sonntag, 2.02. um 11 Uhr, Sonntag, 9.02. um 11 Uhr, Sonntag, 16.02. um 11 Uhr, Sonntag, 23.02. um 11 Uhr, Sonntag, 2. März, kein Gottesdienst, Freitag, 7.03. um 15 Uhr, Sonntag, 9.03. um 11 Uhr, Sonntag, 16.03. um 11 Uhr, Sonntag, 23. März um 11 Uhr, Samstag, 29.03. um 14 Uhr und am Sonntag, 30. März um 11 Uhr. Nachdrücklich: Eine Frau salbt Jesus in Bethanien. Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Markus 14, 9. Impressum: Herausgeber: Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Klettenberg. Verantwortlich: Mareike Maggi. Redaktion: Ulrich Bauer, Claudia Schüler, Petra Hiemisch, Jürgen Penzel, Hannelore Ruppert, Bettina Schwertfeger, Petra Thomas, Ralf Stephan, Cornelia Henn, Mareike Maggi, Johanna Tünsch, Michael Müller und Manuel von Osten. Das bin ich. E-Mail wegweiser-gemeindebrief@ekir.de. Sprecher der Audioversion: Manuel von Osten. Das bin ich. Vielen Dank fürs Zuhören.